Herzlich willkommen hier im digitalen Salon mal wieder, D-Radio Wissen und das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wir diskutieren einmal im Monat in dieser Runde ganz gerne, in dieser geselligen Runde, was wir mit dem Netz eigentlich so alles machen und was das Internet vielleicht auch mit uns so macht. Und heute wollen wir über Datenschutz diskutieren und darüber, wie die Europäische Union unsere persönlichen Daten in Zukunft denn so schützen möchte. Das klingt jetzt erstmal so attraktiv, als würde man sich so eine trockene Reiswaffel im Mund zergehen lassen, ne? Datenschutz, Europäische Union ist irgendwie nicht besonders sexy. Aber Datenschutz bewegt Menschen, bringt sie teilweise auch in Rage. Ich will jetzt nicht sagen, Rena, dass es dich in Rage bringt, aber ich würde sagen, es bewegt dich zumindest, der Datenschutz. Rena Tangens, eine unserer aus der Gästerunde heute hier, Künstlerin. Seit den 80er Jahren bist du schon aktiv für Informationsfreiheit und für mehr Datenschutz. Ganz kurz, welche Daten, welche persönlichen Daten sind deiner Meinung nach denn besonders schützenswert? Worum geht's uns hier?
Es gibt keine Daten, die ganz besonders schützenswert wären. Nämlich es gibt in diesen Zeiten keine banalen Daten mehr, die unwichtig wären. Das muss einem klar sein. Also auch also Daten, die einem erstmal gar nicht so wichtig erscheinen, führen dazu, wenn sie in großer Menge gesammelt werden, dass Personen identifiziert werden können und dass Dinge hinter ihrem Rücken passieren, die sie vielleicht nicht möchten, von denen sie auch größtenteils keine Ahnung haben. Deswegen nein, keine Unterscheidung.
Michael Seemann ist auch dabei, Kulturwissenschaftler, Blogger, intensiver Blogger. Michael, du gehörst zu denen, die sagen, Daten, die man einmal von sich ins Netz gestellt hat, die sind halt im Netz und die bekommt man nicht zurück. Also man verliert gewissermaßen die Kontrolle darüber und das ist einfach eine Kehrseite des Internets. Ist deine Reaktion darauf, Achselzucken, dann lassen wir es halt mit dem Datenschutz?
Ja, ich würde Rena da sehr recht geben. Also tatsächlich diese Unterscheidung, die wir gewohnt sind im Datenschutz zu machen, also personenbezogene, personenbeziehbare und nicht und anonyme Daten. Ich glaube, dass sie recht hat, dass diese Unterscheidung tatsächlich sich aufzulösen beginnt. Und das ist auch etwas, was ich unter diesem Begriff Kontrollverlust subsumiere. Und ich glaube, wenn wir in Zukunft über eine freie Gesellschaft, auch gerade mit dem Internet, verfügen wollen, dann müssen wir einen entspannteren Umgang mit diesem Kontrollverlust erlernen.
Wie entspannt der Umgang sein kann, klären wir später noch. Martin Eifert ist auch in dieser Runde, Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungsrecht hier an der Humboldt-Uni in Berlin. Wie sensibel würdest du sagen, Martin, gehst du persönlich so mit deinen Daten um, wenn es ums Netz geht? Wie freigebig bist du das, die da rauszugeben oder für Anwendungen, die so praktisch sind, die man über das Smartphone nutzen kann? Bist du vorsichtig oder freigebig?
Persönlich bin ich vorsichtig. Das liegt an den Punkten, die schon hier von den beiden anderen angesprochen wurden. Also mit Grunddaten bin ich relativ freigebig, was die Kontaktaufnahmemöglichkeiten angeht und was sozusagen Serviceorientierung hier an der Universität angeht. Und insoweit sozusagen unterscheide ich letztlich persönlich dann eben doch, indem ich dann Daten, die gewissermaßen nicht von mir für jedermann öffentlich gesehen werden, zurückhalte. Und insoweit glaube ich eher, dass wir um Unterscheidungen gar nicht herumkommen, auch wenn die Grenzen immer verschwommener werden. Aber wir können nicht handeln, wenn wir nicht solche Unterscheidungen für uns finden oder neu konfigurieren.
Mhm. Noch ein Jurist bei uns in der Runde ist Ingolf Pernis, auch Jurist hier, ne? Also öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht. Du bist auch einer der Direktoren hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und leitest unter anderem ein aktuelles Forschungsprojekt, das heißt Internet and Privacy. Und darum geht es eigentlich um das, was uns auch heute hier beschäftigt, nämlich darum, wie man seine persönlichen Daten im 21. Jahrhundert denn so schützen kann. Bevor wir jetzt dazu kommen, was die EU-Kommission da so für Ideen hat, wie man unsere persönlichen Daten in Zukunft schützen kann, würde ich eigentlich gerne in die Runde fragen, ob sich eigentlich momentan überhaupt was ändern muss beim Datenschutz. Also es soll was geändert werden, aber sind wir vielleicht eigentlich zufrieden? Also Ingolf, hast du dich zum Beispiel in den letzten Tagen, Monaten, Jahren irgendwann mal da sitzend dabei ertappt, dass du gedacht hast, Mann, meine persönlichen Daten, die müssen aber jetzt echt mal besser geschützt werden.
Ich selber habe diesen Gedanken eigentlich nicht gehabt. Aber ich höre immer wieder, dass sich die Welt verändert hat gegenüber der Zeit, als der Datenschutz erfunden wurde, also im letzten Jahrhundert, nicht? Da wurde das Bundesdatenschutzgesetz gemacht, das ist inzwischen novelliert worden. Und auch die EU hat ja eine Richtlinie schon gemacht. Ja, 1995. Ja. Und da war das mit, da gab es zum Beispiel die sozialen Netzwerke in dem Umfang noch nicht. Da war Google mit den Suchmaschinen noch nicht so aktiv. Da waren wir noch nicht in der Lage, so unendlich viele Informationen irgendwie ins Netz zu tun, wie wir es heute alltäglich machen, mit den Folgen, die wir irgendwie jetzt versuchen, in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, es hat sich eine Menge verändert und deswegen ist es richtig, darüber nachzudenken, ob die ursprünglichen Konzepte des Datenschutzes heute noch passen. Auch die Idee zum Beispiel beim Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die ja das abgeleitet wird aus der Menschenwürde, wo man dann sagt, die Daten gehören mir, ich muss verfolgen können, ich muss sie zurücknehmen können. Passt das eigentlich noch heute? Das war ursprünglich im Volkszählungsurteil gegenüber dem Staat entwickelt worden, die Angst vor Big Brother is watching you. Heute ist das Hauptinteresse, glaube ich, ein Schutz gegenüber Privaten. Mhm. Und auch da ist die Frage, ob der Ansatz, der im Datenschutz bisher herrscht, noch passt und oder ob wir da was Neues erfinden müssen.
Rena, siehst du es ähnlich? Möchtest du, dass Daten noch besser oder anders geschützt werden?
Klar müssen die anders geschützt werden. Ich wollte gerade mal darauf antworten, den Eigentumsbegriff finde ich an der Stelle falsch. Es geht nicht darum, meine Daten gehören mir oder so, sondern es geht um das Persönlichkeitsrecht. Mhm. Und es geht um die Folgen halt.
Aber was die EU ja unter anderem vorschlägt, die Kommission, also was in dem Vorschlag drin ist, ist ja mehr Souveränität, mehr Kontrolle über die eigenen persönlichen Daten zu haben. Also schon so ein bisschen, meine Daten gehören mir. Warum gehören meine Daten nicht mir?
Weil man mit dem Eigentumsrecht schlecht argumentieren kann, mit dem ich das Eigentumsrecht, ich kann dann, man kann nämlich dann von Firmenseite aus argumentieren, dass die eigentliche Wertschöpfung eben erst durch die Aggregierung der Daten stattfindet. Das heißt, das einzelne Datum, wie viel Flaschen Orangensaft und welche Sorte ich eingekauft habe, wird halt erst bei Payback interessant, wenn man es mit anderen Daten zusammenbringt und dann sehen kann, was ich über die Jahre eingekauft habe und dann Schlussfolgerungen über meinen Lebensstil.
Okay.
Daraus machen kann.
Aber wir wollen nicht auf juristische.
Das ist nicht juristisch, das ist
zu kleine.
Nein, das ist schon wichtig, weil die Wertschöpfung ist dann bei der Firma und die kann dann sagen, das eigentliche Geld, das Eigentum passiert doch dann erst, wird erst da wichtig, wo wir auf den Plan treten und die Sachen zusammen in eine Datenbank packen und deswegen muss man mit dem Persönlichkeitsrecht argumentieren und nicht mit Eigentum.
Ja. Okay. Bin ich eigentlich auch der Meinung. Nur wenn ich ganz schnell sagen darf, Ingolf? Es wird interessant wieder, wenn ich jetzt für die Dienste der Internetdienstleister mit meinen Daten bezahle, dann wird es wieder ein bisschen wirtschaftlich.
Lass
Aber
uns
im
noch
Grunde
nicht,
stimmt das mit dem Persönlichkeitsrecht.
Lass uns noch nicht darüber diskutieren, mit welcher Art von Recht man hier jetzt argumentieren müsste, sondern einfach generell mal, wollen wir das wieder? Also wollen wir unsere Daten in Zukunft jetzt anders besser schützen? Das war meine Frage, meine Grundfrage. Also ist wirklich Bedarf für ein neues Gesetz? Michael, was meinst du?
Im Großen und Ganzen ist ja tatsächlich der Entwurf der EU eigentlich sehr, sehr nah dran an den tatsächlichen Gesetzesexistenzen, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Und insofern würde sich da, glaube ich, für Deutschland gerade relativ wenig erinnern.
Aber
ich finde tatsächlich, wir brauchen durchaus eine neue Idee von Datenschutz, ein neues Gesetz von Datenschutz. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass es ein Rückschritt ist, was dort in der EU beschlossen wird.
Also du willst was über den EU-Vorschlag hinausgeht?
Nein, ich möchte eigentlich eher weniger. Also es ist halt das, Herr Beniz hat das schon schön zusammengefasst. Ingolf hat das schön zusammengefasst. Dass der Datenschutz eben zu einer Zeit und mit einem Mindset gearbeitet hat, das aus den 70er, 80er Jahren kommt. Wir müssen uns überlegen, dass Datenverarbeitung eben nicht mehr ein Teil von Großkonzernen und von einzelnen Behörden ist, sondern dass wir alle datenverarbeitende Instanzen sind. Jeder, der ein Smartphone hat, jeder, der einen Rechner hat, verarbeitet Daten, auch persönlich, auch personenbezogene Daten. Und ich glaube, dass wir dann eher ein Gesetz brauchen, das ein bisschen mehr Freizügigkeit gibt.
Okay, wir reden über Alternativen zu diesem EU-Vorschlag später noch. Dann kannst du das auch nochmal genauer erklären, vielleicht, was du damit freizügig meinst. Denn unser Aufhänger ist ja gerade dieses EU-Dokument, das gerade da durchgeistert und diskutiert wird. Deswegen finde ich, sollten wir vielleicht auch erstmal über das sprechen, was die EU-Kommission sich zum Beispiel überlegt hat. Also du hast es gerade angesprochen, Michael. Die haben im vergangenen Jahr, wer es noch nicht mitbekommen hat, einen Entwurf vorgelegt. Einen Entwurf für eine sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Schön kompliziert. Das EU-Parlament hat jetzt so seine Änderungswünsche da reingetan. Es wird jetzt noch diskutiert bis Ende Februar. Und der Grundsatz dieser geplanten Verordnung, der sollte aber tatsächlich sein, das haben wir jetzt eben schon angesprochen, mit wem gehören die Daten. Die sagen, willst du meine Daten, also wirklich ausgerechnet meine, dann frag mich vorher um Erlaubnis. Also auch wenn es einfach nur um Weitergabe und Veröffentlichung geht. Also wer auch immer mit meinen Daten, was auch immer anfangen möchte, sie verarbeiten möchte, der soll mich vorher verständlich und ausdrücklich fragen müssen, ob er das darf oder eben nicht. Ich finde ehrlich gesagt, das klingt doch erstmal prima. Also ich meine, kann man dagegen was einzuwenden haben? Frage ich mal in die Runde. Was meinst du, Martin?
Dagegen kann man nicht viel einzuwenden haben. Der ganze Ausgangspunkt sozusagen der Datenschutzvorstellung, wenn wir sie im Persönlichkeitsrecht hier aufhängen, ist Autonomieschutz. Also und wenn du vorhin eingangs Ingolf gefragt hast, ob er mal drüber nachgedacht hat, ob seine Daten nun besser geschützt werden müssen, dann ist der tatsächliche Grund des Datenschutzes, dass wir genau darüber eben nicht nachdenken und dass es deshalb notwendig ist, weil wir davon ausgehen, dass wir Datenschutzgesetze haben, weil wir davon ausgehen, dass sozusagen Datenverarbeitung im Hintergrund und eher intransparent stattfindet, sich dann aber gewissermaßen plötzlich verdichtet in Situationen und Verwendungszusammenhängen, die unsere Freiheit beschränken. Und
Wie meinst du das? Gib mal ein Beispiel. Also ich meine, das sind ja Sachen, die ich nicht mitbekomme, oder?
Genau. Im Kern geht es darum, dass ich möchte, dass wenn ich irgendwo gewissermaßen unterwegs bin, sei es digital oder offline, nicht möchte, dass meine Gegenüber mir zugeschriebene Persönlichkeitsbilder haben und ich deshalb sozusagen gehindert bin, mich so zu bewegen, wie ich möchte. Die sollen nicht sozusagen bereits auf mich treffen, wenn ich mich dort selber erstmal einführen möchte und davon ausgehen, welche Bücher ich zuletzt gelesen habe, welche Musik ich am liebsten höre, wie viel Geld ich verdiene oder wie auch immer. Mhm. Und der Grundgedanke des Datenschutzes ist deshalb zu verhindern, dass gewissermaßen solche Zuschreibungen in Zusammenhängen, in sozialen, realen sozialen Zusammenhängen entstehen, über die wir nicht verfügen können und von denen wir keine Ahnung haben, wie sie zustande kamen. Mhm. Und deshalb ist gerade, weil wir eben nicht darüber nachdenken, wie unsere Daten geschützt werden müssen, das der eigentliche Grund, warum wir den Datenschutz haben und warum wir ihn brauchen. Und
also du plädierst dafür, dass es sich eben nicht mit laxeren Methoden oder mit mehr Eigenverantwortung lösen lässt, sondern dass es eine Kontrolle geben muss, und zwar eine politische Kontrolle, verordnete quasi?
Ja, es muss eine Regulierung zunächst mal geben. Und deine Frage mit der Einwilligung, die Einwilligung ist gerade der Ausdruck dieses Autonomieschutzes, in dem ich eben selber festlegen muss, wer was mit meinen Daten machen darf, bin ich geschützt in meiner Autonomie. Aber das ist ja nicht das Einzige. Die Grundverordnung, wie auch jetzt die Datenschutzgesetze, sehen alle vor, dass bei überwiegenden berechtigten Interessen auch sonst Daten verarbeitet werden können. Insoweit wird das zwar immer extrem fokussiert auf die Einwilligung, aber wir haben eben auch noch andere gesetzliche Erlaubnistatbestände, die das durchaus erlauben, dass man unterschiedliche Interessen in Ausgleich bringt.
Mhm. Und zusammengenommen das hört sich sehr trocken und kompliziert an. Unterschiedliche Interessen in Ausgleich miteinander bringen. Ja, also was Juristen, meinst du jetzt?
Ne? Ja. Du hast auch so Zettel liegen, Martin.
Kannst du deine Zettel mal weglegen?
Ja, hier steht vor allen Dingen drauf, wer hier noch mit mir sitzt.
Ach so.
damit meine ich, dass wenn jetzt sozusagen ein Unternehmen, ein Internetanbieter, bei dem ich irgendwas einkaufen will, sozusagen mit meinen Daten umgehen will, dass er erstmal gucken kann, was habe ich für eine Beziehung mit ihm. Wenn ich eine Vertragsbeziehung habe, kann er alles, was er dafür braucht, machen. Also kann meine Daten speichern, damit er sein Geld anschließend bekommt, damit er mir die Mail schickt für die Kundenzufriedenheit, für die Bewertung und so weiter. Es ist alles machbar. Wenn keine Vertragsbeziehung da ist, wie das häufig so ist, weil wir in der digitalen Welt ja nicht immer Verträge schließen, sondern halt einfach so durch die Gegend surfen, dann kann er das über die berechtigten Interessen geltend machen. Wenn es dann überwiegendes berechtigtes Interesse ist, dass er eben meine Mailadresse auch nach Abschluss des Kaufvorgangs noch hat, um mir eine Mail zu schicken und zu fragen, ob ich mit der Abwicklung zufrieden war oder nicht, dann kann man das machen.
Aber
auch
in Zukunft,
ohne, dass ich jetzt immer alles ausdrücke.
In Zukunft, wenn dieser Plan der EU-Kommission durchkommt, die Verordnung, die da vorgelegt wird, dann müsste er mir das ausdrücklich klar machen, dass so etwas passiert. Das
könnte nicht mehr auf die berechtigten Interessen als gesetzlichen Erlaubnistatbestand weiter vor. Daran hat sich nichts geändert. Und insoweit ist es so, die Grundidee ist die, weil es Autonomieschutz ist, ich soll einwilligen können. Mhm. Aber es gibt eben noch Erlaubnistatbestände, bei denen es eben ganz abstrakt nur um diese Ausbalancierung von berechtigten Interessen geht und dies deshalb erlauben, dass eben Datenwirtschaft, Internetwirtschaft, was auch immer, soziale Zusammenhänge im Internet nicht lahmgelegt werden, weil ich jetzt ständig jeder Einwilligung zwingend nachrennen muss.
Mhm. Michael, du wolltest...
Ja, ich finde es grundsätzlich natürlich auch etwas Schönes, wenn die Leute genau wüssten, was mit ihren Daten passiert. Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, natürlich klicken wir uns alle, immer wenn wir uns bei irgendeinem neuen Dienst anmelden oder wenn wir auch nur unser iTunes updaten, klicken wir wieder auf irgendwie akzeptieren bei jeder AGB und bei jedem TOS, also Terms of Service und so weiter und so fort. Gibt es irgendjemand, der sich das wirklich durchliest, also dass sich dieses Informationsangebot, das immer gegeben wird, das interessiert doch auch wirklich keinen.
Aber
warum ist es so, und das haben Sie vielleicht auch gar nicht so richtig konkret beantwortet, wo denn wirklich tatsächlich der Freiheitsentzug ist, wenn jemand Daten über mich hat? Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht ganz kapiert in Ihren Beispielen. Denn Sie haben zwar gesagt, ja, dann weiß der XY über mich und ich kann mich dann nicht mehr frei bewegen, aber ich habe nicht wirklich verstanden, wo tatsächlich diese Gefahr der nicht mehr freie Beweglichkeit ist. Ich klicke überall beim Terms of Service alles weg und so. Ich lese mir das nicht durch und ich habe noch keine Bewegungsfreiheit bei mir gespürt, ehrlich gesagt.
Vielleicht Martin kurz darauf und dann Rena?
Keine Einschränkung.
Wenn du sie spürst, ist es zu spät. Dann ist das alles unwiderruflich. Das ist genau der Grund, warum wir den Datenschutz haben, damit du das Beispiel? Auch nicht spüren wirst.
Ein Beispiel zum Beispiel?
Also ein Beispiel passieren? Ist, dass ich nicht möchte, wenn ich mich irgendwo anmelde, dass etwa dann wegen mir in einem Newsforum oder sowas, ja. Andere Teilnehmer des Newsforums vom Betreiber ein Profil von mir eingespielt bekommen, nach dem Motto, übrigens ist jetzt hier Martin 1965 unterwegs, das ist derjenige, der gestern in dem Forum schon das gepostet hat, jetzt bitte Shitstorm. Also so Freiheitsverlust.
Das ist ein Freiheitsverlust.
An der Stelle Rena.
Ja, die Beispiele kannst du ganz einfach nachlesen, nämlich im Volkszählungsurteil. Da ist es eigentlich in allgemeinverständlicher Sprache sehr gut erklärt worden, nämlich, dass ein Mensch, der die ganze Zeit von auf ihn abgestimmte Angebote und Vorschläge begleitet wird, da wir kommunikative Menschen, Wesen sind, setzen wir uns dazu in Beziehung. Und deswegen sind die dazu angetan, unser Verhalten zu ändern. Und weil wir auch geneigt sind, den Erwartungen, die wir denken, dass die Leute, die die Daten verarbeiten, an uns haben oder die das zu sehen bekommen, dass wir denen dann versuchen zu entsprechen, ist das etwas, was unsere Freiheit tatsächlich einschränkt.
Auf eine ganz subtile Art.
Auf eine mehr oder weniger subtile Art, weil Menschen nicht wissen, was da im Hintergrund eigentlich ist. Und das ist tatsächlich etwas, was uns für Manipulation offen macht, ohne dass wir es mitbekommen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt an dieser Geschichte. Mal ganz abgesehen von den unangenehmen Erfahrungen, die man jetzt im persönlichen Bereich haben kann, dass jemand schon etwas über einen weiß, was man vielleicht im persönlichen Gespräch erst erzählen möchte. Es gibt ein tolles Buch, das ist ein Thriller, wo das dann mal auf die Spitze getrieben ist. Ich glaube, es heißt Der Täuscher. Tatsächlich ist es ein Serienmörder, der aufgrund der Tatsache, dass er Kenntnisse über die Daten von Leuten hat aus Kundenkartenprofilen, dann sowohl Täter wie auch Opfer, also die vermeintlichen Täter, die er dann sogar mit gefälschten DNA-Spuren dann am passenden Tatort hinterlässt, also ideal zusammenbringt. Beispiel, er baggert eine Frau an bei einer Weinprobe und sagt dann, oh, dieser Rioja, köstlich, das erinnert mich an meinen Urlaub in bla 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 irgendwo. Und er weiß nämlich, dass die Frau dort vorher selber Urlaub gemacht hat, dass sie dort wahrscheinlich eine Beziehung hatte und so weiter. Und sie denkt sofort, oh, jemand, der mich versteht. Und
ändert daraufhin ihr Verhalten.
Ändert ihr Verhalten.
Kommen wir von Schreckensszenarien erstmal zurück zu dem, was die EU ja verhindern will. Michael, du hast eben was angesprochen, du hast gesagt, keiner, und ich glaube wirklich keiner, liest sich diese ellenlangen Geschäftsbedingungen immer durch, ne? Also auch wenn man bei iTunes was kauft oder so, man klickt immer ja akzeptieren, ich will das jetzt haben, so. Das will die EU ja zum Beispiel ändern, ne? Also die möchten so etwas einrichten und die sagen, das ist technisch auch möglich, dass es zum Beispiel sowas gibt, dass man sich auf Symbole einigt, dass es leicht verständlich formuliert sein muss. Und wer dagegen verstößt und das nicht nach einem bestimmten Schema leicht verständlich formuliert, bestimmte vereinbarte Symbole einsetzt, wird bestraft. Klingt doch eigentlich gut und logisch, oder?
Dann wird dann jemand, wenn sie es plötzlich dann alle das an durchlesen auf einmal, wenn das mit den Symbolen.
Wenn du da weißt, was hinter jedem Symbol steckt, dann weißt du doch genau, will ich das oder will ich das nicht?
Ja,
also anstatt sich drei Seiten Geschäftsbedingungen
durchzulesen. Ich würde dann, glaube ich, erst einmal abwarten, was die da tatsächlich aus Baldowern.
Aber die Idee ist doch super.
Grundsätzlich fände ich das schön. Also ich bin nicht dagegen, dass die Leute informiert darüber werden, was sie da zustimmen. Ich glaube nur, dass es wirklich niemanden interessiert, weil tatsächlich niemand das wirklich als ernsthafte Gefahr sieht, dass man in einem Forum irgendwie herausfindet, dass man schon mal was anderes geschrieben hat.
Ich gucke einfach mal ganz kurz ins Publikum. Interessiert das wirklich niemanden? Vielleicht mal mit Handzeichen. Wen interessiert das, wo die Daten von einem persönlich überall im Netz sind? Wen interessiert das? Mal Hände hoch. Ich würde sagen, das ist die Mehrheit. Wer glaubt, dass man tatsächlich das transparent machen kann, dass das technisch möglich ist? Auch mal Hände hoch. Okay, das sind ein paar weniger. Okay, weil wir vielleicht noch nicht so weit sind.
Wer liest sich die TOS durch?
Ja, die liest sich ja keiner durch. Liest sich die
einer.
Weil nur einer sich das durchliest, vielleicht, wenn es einfacher wäre, würde man sich eher damit beschäftigen.
Oder genau. Nicht? Das ist nämlich kein Argument, dass es im Moment schwer ist, genau. Sondern wir wollen es ja gerade einfacher haben. Und es geht dann auch einfach darum, die Standardeinstellungen, das heißt, wenn ich einfach auf Akzeptieren drücke, dass die okay sind. Ja. Darum geht es nämlich, Standardeinstellungen sind Politik. An der Stelle kann man sehr viel bewegen und wenn die datenschutzfreundlich sind, großartig.
Kommen wir nochmal auf zwei, drei Forderungen zurück, die in diesem Vorhaben stehen von der EU. Die sagen unter anderem, ganz wichtig sei, dass man ein Recht darauf hat, dass Daten wieder gelöscht werden können. Also zum Beispiel, wenn jemand sich nicht daran gehalten hat, mich nicht gefragt hat, ob ich hier zustimme oder nicht, und ich gebe meine Daten preis, einfach so, dann kann ich danach auf den zugehen und sagen, so möchte, dass das jetzt wieder gelöscht wird. Das soll überall möglich sein. Und zwar nicht nur europaweit, sondern dann auch weltweit. Außerdem soll es Sanktionen geben, habe ich eben schon erwähnt. 2% des Jahresumsatzes sollen zur Not von einem Unternehmen verlangt werden können, wenn es gegen Regeln verstößt. Und was du gerade angesprochen hast, Rena, dass Unternehmen von Anfang an ihre Angebote möglichst datensparsam produzieren sollen. Also nicht wie bei Facebook, wo man erstmal die größtmögliche öffentliche Einstellung hat, sich das dann mühsam auf privat und klein-klein zusammenstößt, sodass möglichst wenige das sehen können, sondern es soll möglichst wenig Daten am Anfang erhoben werden. Seid ihr der Meinung, also Michael ist skeptisch, das ahne ich schon, aber seid ihr generell der Meinung, dass das möglich ist, technisch, dass man das machen kann, dass man das auch kontrollieren kann, dass man diese Pläne wirklich kontrollieren kann, dass keiner dagegen verstößt, dass es einfacher wird, sein Recht einzufordern? Ingolf, du nickst.
Ich denke ja, also bei jedem Gesetz ist es so, dass man nicht weiß, ob 100% oder 80% oder 60% das befolgen. Aber wenn die Norm da ist, dann ist schon mal was da, was Orientierung gibt. Nicht? Unternehmen, die das dann nicht einhalten, die riskieren was. Ich kenne das aus dem Kartellrecht. Da gibt es auch unendlich viele Wettbewerbsbeschränkungen auf den ganzen Märkten international. Aber wenn mal einer dann erwischt wird und eine Milliarde zahlt, und das ist so ein bisschen Teil des Jahresumsatzes weltweit gerechnet, dann tut das weh und das ist ein Warnsignal für die anderen. Und ich meine, bei dem Löschen, ne, Anspruch auf Löschen, da ist ja auch nicht vorgesehen, viele sagen, das geht gar nicht. Wie soll ich denn das Recht auf vergessen werden, nicht? Dass das alles überall im Internet wieder verschwindet. Ein Datum, was einmal da ist, bleibt im Internet, das weiß jeder. Aber der, dem ich die Daten gegeben habe, der ist verpflichtet, das zu löschen. Und der ist auch verpflichtet, denjenigen, den er das weitergegeben hat, zu sagen, hey, der Urheber oder der Inhaber oder die Person, die die Daten gegeben hat, die möchte gern, dass das gelöscht wird. Das ist keine Garantie, dass das alles verloren und gelöscht wird. Aber es ist schon ein bisschen besser, als wenn gar nichts gelöscht wird. Und insofern macht man einen kleinen Schritt in die, ich meine schon, richtige Richtung. Bei den Voreinstellungen, meine ich, ist das technisch, haben mir noch kein Informatiker gesagt, dass das nicht technisch möglich wäre.
Dass man die Voreinstellungen so macht, dass möglichst wenig persönliche Daten erstmal rausgegeben werden.
Das ist meines Erachtens ganz einfach und das kann man machen. Und wenn jemand dagegen verstößt und wirklich böse dagegen verstößt, finde ich auch nicht falsch, wenn der dafür ein Bußgeld zu zahlen hat.
Das ist ja auch nur eine Komponente, diese Löschungsmöglichkeit. Die steht natürlich damit sozusagen, wie gut der Einzelne das nachvollziehen kann und ob da mit Transparenz so viel gewonnen ist, weil wir da selber durchblicken durch die Datenstrukturen und Ähnliches. Das kann man bestimmt irgendwie auch bezweifeln, aber immerhin gibt es uns, soweit es denn für uns machbar ist, eine autonome Handlungsmöglichkeit. Aber gerade weil das nicht reicht, gibt es ja dann eben noch die Datenschutzbeauftragten, die hoffentlich ein bisschen breiter angesiedelt werden als jetzt im
Vorhaben. Die brauchen mehr Geld, die brauchen mehr.
Nee, ich meine jetzt innerhalb der Unternehmen zunächst mal und dann eben sozusagen die unabhängigen Datenschutzbeauftragten, die gewissermaßen treuhänderisch da für Kontrollen zuständig sind. Gerade weil die Löschungsansprüche nicht reichen, weil wir das nicht alle selber durchsetzen können, haben wir ja genau diese Institutionen geschaffen. Und da ist es eben wichtig, dass man sieht, im Gesamtpaket wird da ein Sinn draus. Und die Verantwortlichen haben ganz erkleckliche Dokumentationspflichten, auf die dann die Datenschutzbeauftragten schon mit einem sachverständigen Blick gucken können. Und insoweit sind wir mit den Löschpflichten, mit den Löschmöglichkeiten auch nicht ganz auf uns alleine gestellt. Und im Gesamtpaket, glaube ich, ist das sicherlich begrenzt in seinen Durchsetzungsmöglichkeiten, aber das Beste, was man halt so machen kann. Also ganz aufzugeben, nur weil es schwierig ist, scheint mir einfach keine sinnvolle Lösungsstrategie.
Also, ja, Michael?
Ja, also ich halte das durchaus für problematisch, auch an bestimmten Stellen. Also
technisch
beispielsweise,
oder?
Nee, technisch gar nicht mal, sondern tatsächlich auch sozial. Ich bin beispielsweise Blogger, ich habe Kommentare unter meinen Artikeln und dort wird immer regel diskutiert. Was mache ich, wenn dann jemand etwas Wichtiges, aber vielleicht etwas, was ihm dann später unangenehm ist, will, dass er das wieder löscht, dass ich das wieder lösche. Ich meine, ich bin meistens auch nett und so weiter und so fort, aber es kann durchaus einige, es gibt einige Fälle, wo das vielleicht einfach sehr, sehr relevant ist, vielleicht gesellschaftsrelevant. Und dann möchte ich bitte das nicht löschen. Ein Recht auf Löschen muss man sich halt mal vorstellen, ein Recht auf Vergessen hätten gerne auch die ehemaligen Stasi-Beamten. Und,
das soll ausdrücklich ausgeschlossen werden, Michael.
Ja, natürlich.
Politisch, juristisch, das steht eindeutig drin, dass das ausgeschlossen wird.
Ich will das nur als Beispiel nehmen. Es gibt tatsächlich gesellschaftliche Bereiche, wo ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass wir eine relativ unverfälschte Vergangenheit aufzeichnen. Und wenn jeder eben jederzeit überall hingehen kann und alles wieder löschen lassen kann, was er gesagt hat, dann geht das halt bis hin zu einer Art Geschichtsrevisionismus
2.0. Darum geht es nicht. Darum geht es bei dem Löschen nicht. Da hast du mich vielleicht eben falsch verstanden. Es geht darum, zum Beispiel du müsstest bei deinem, wenn du einen Blog hast und du gibst eine Kommentarfunktion frei, müsstest du jeden User, der da jetzt einen Kommentar postet, darauf aufmerksam machen, hallo, das ist ein Blog, da können Sie was posten. Sind Sie damit einverstanden, dass das hier auch stehen bleibt? Zum Beispiel, ne, habe ich jetzt mal so laienhaft formuliert. Wenn dann jemand steht, ja, damit bin ich einverstanden, bla bla bla, dann kann er was posten. Wenn er dann aber ankommt und sagt, so, jetzt möchte ich, dass das wieder gelöscht wird, könntest du auch sagen, nein, das ist relevant, Sie wussten Bescheid, dass es hier steht. Hättest du diese Option nicht angeboten, hättest du einfach nur den Blog zur Option gehabt und dann kann man was posten und seinen Kommentar abgeben und dann kommt einer an und sagt, naja, ich wusste ja gar nicht, dass man hier und dass das da öffentlich ist und so, dann müsstest du es wieder löschen. Weißt du, was ich meine? Wenn du sie vorher nicht um Einverständnis fragst, ob es okay ist, dann kann man danach zu dir kommen und sagen, jetzt wird er aber wieder gelöscht.
Da muss ich mir dann tatsächlich erstmal genau angucken, wie das dann in einem ausgestalteten Gesetz dann aussieht und eventuell werde ich dann wahrscheinlich dazu übergehen, meine Kommentarfunktion im Zweifel einfach auszuschalten.
Weil es hier zu kompliziert
wäre. Weil ich halt ein Rechtsrisiko eingehe. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist zum Beispiel einer der Bereiche, wo tatsächlich auch das Internet ein bisschen ärmer wird an Diskussionen und vor allem an öffentlichen Diskussionen.
Glaubt ihr das auch, dass das Netz durch viele dieser Ideen, die bei der EU-Kommission so schwelen, ein bisschen blockiert wird, dass dieser freie Informationsfluss ein bisschen verstopft, nicht mehr so frei ist, weil man Angst hat, wie du auch gerade sagst, Michael, zum Beispiel vor rechtlichen Konsequenzen als Betreiber oder so? Ingolf.
Ich habe das Gefühl, dass man schon ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht die ganze Welt durchregelt. Mhm. Mit unglaublichen Verpflichtungen, die jeder hat und auch dann Dokumentationsberichtspflichten, Transparenz, Informationspflichten, die jeder hat, ohne es eigentlich zu wissen. Auch ich hatte das Gefühl, auch im jetzigen Rechtszustand schon, was ich so alltäglich mache mit meinem kleinen Computer und im Internet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle Verpflichtungen aus dem Datenschutzgesetz eigentlich einhalte. Und mein Gefühl ist, dass die Masse der Menschen, auch die Masse der Unternehmen, dieses komplexe Regelwerk, nur ich bin kein Datenschutzspezialist und habe das nicht seit 20 Jahren studiert und die Rechtsprechung verfolgt, dieses komplizierte Regelwerk einhalten. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht 50, 60, vielleicht 80% der Menschen Datenschutz, jetzt von der anderen Seite her gesehen, als eine ziemliche Last ansehen. Zum Beispiel, wir wollten in der juristischen Fakultät den Studienabgängern, wenn wir Examen gemacht haben, am Schluss nachher gratulieren in der großen Veranstaltung, nicht in Audimax, die Eltern einladen und gratulieren, die Zeugnisse überreichen, so wie das in manchen Ländern gang und gäbe ist. Dafür brauchen wir die Namen der Leute, die das Examen geschafft haben. Die Namen hat das Justizprüfungsamt. Ich habe als Dekan darum gebeten, können wir die Namen bitte haben? Nein, um Gottes Willen, Datenschutz. Das heißt, wir können diese schöne Abschlusszeremonie nicht machen, weil wir gar nicht wissen, wer eigentlich von unseren Studienabgängern Examen gemacht und geschafft hat. Das finde ich doof. Echt, finde ich absolut doof. Mhm. Vielleicht sagt mir jetzt ein Datenschutzexperte, das stimmt gar nicht. Die können das ja rausgeben. Aber woher soll ich das wissen, wenn die andere Seite mir sagt, ich darf das nicht?
Du meinst also, Datenschutz ist auch extrem kompliziert und wird durch diese neue Verordnung also, nicht unbedingt einfacher?
Ich will sagen, wir müssen aufpassen, bei dem ganz legitimen Anliegen, das Persönlichkeitsrecht zu schützen und meine freie Entfaltung, die dann beschränkt werden kann, wenn andere Dinge über mich wissen, ob es stimmt oder nicht, ist dann auch egal, die ich gar nicht übersehen kann. Das ist ein legitimes Anliegen. Aber auf der anderen Seite ist eine detaillierte Datenschutzregelung mit rechtlosen Pflichten, Aufsicht und so weiter, so ein Hemmnis an Freiheitsausübung auch derjenigen, die jetzt Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit oder unternehmerische Freiheit dann ausüben wollen, das ist ja auch grundrechtlich geschützt. Und da muss man etwas finden, was so einigermaßen die Balance hält, nicht zu kompliziert, nicht zu schwer fällt, keine zu große Bürde und trotzdem möglichst diesem Interesse an Persönlichkeitsschutz.
Rena.
Aber das ist so schwierig.
Mhm. Ist auch schwierig, ja.
Also man muss sicherlich einen Ausgleich finden zur freien Meinungsäußerung, das ist ganz klar. Da muss man eine Balance finden. Das ist aber in anderen Bereichen auch so, dass man Dinge abwägen muss. Ja. Beim Datenschutz wird oft gesagt, das ist so kompliziert, das ist so bürokratisch. An der Stelle muss man sehen, dass oft Datenschutz dann als Vorwand genommen wird, wenn jemand einfach unwillig ist, etwas für einen zu tun. Wenn ich Auskunft über meine eigenen Daten haben möchte, dass mir dann eine Firma sagt, die können Sie mir nicht geben wegen Datenschutz. Das ist lächerlich. Oder oft bei Behörden ist es so, dass die an der Stelle was blockieren. Nein.
Nein, ich meine, man hat aufgrund des Datenschutzrechts, hat man übrigens ein Auskunftsrecht bei den verarbeitenden Stellen, natürlich, dass man seine eigenen Daten kriegt.
Also ja, natürlich, also. Aber ich sage los, es wird oft ohne rechtliche Grundlage von irgendjemand behauptet, dass er dieses oder jenes nicht für mich tun könnte, wegen also Datenschutz. Ja. Das wird vorgeschoben. Und es wird damit immer das sozusagen das Image, das ist so kompliziert und bürokratisch hergetragen. Ich möchte aber einen anderen Punkt machen, nämlich eine Regulierung ist nicht per se freiheitseinschränkend. Also Regulierung kann im Gegenteil dafür dienen, unsere Freiheit zu schützen. Also auch Arbeitnehmerrechte zum Beispiel oder das Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit. Also das muss auch geregelt werden, damit wir diesen Raum haben, in dem wir unsere Freiheiten entfalten können. Auch der Umweltschutz, den finden Firmen auch lästig und teuer. Und an der Stelle wird auch immer damit argumentiert, das ist ja so anstrengend und das kostet was. Das wird bei Datenschutz auch gemacht. Und mittlerweile gibt es, denke ich, ganz gute Konzepte bei Unternehmen, wie Umweltschutz halt umzusetzen ist. Und das werden wir bei Datenschutz auch haben.
Das waren jetzt gar nicht die Juristen, die das gesagt haben.
Ne? Martin, was hältst du denn davon? Also ob quasi diese geplante Datenschutzverordnung das Netz ein bisschen blockieren würde. Würde es das Netz tatsächlich weniger kreativ und frei machen? Dass jemand wie Michael zum Beispiel sagt, gut, dann schließe ich lieber meinen Blog, als dass ich nachher irgendwelche rechtlichen Konsequenzen habe, zum Beispiel.
Nein, das sehe ich gar nicht. Ich glaube, da muss man verschiedene Bereiche unterscheiden. Also der eine Bereich, der hochgradig sensibel ist, und insoweit kann ich die Bedenken als Blogger gewissermaßen von dir sehr gut verstehen, ist der Bereich der Meinungsfreiheit. Das ist aber nicht der zentrale Bereich, um den sich Datenschutzregulierung kümmert, sondern es ist der, der gewissermaßen gerade eigentlich einem anderen, nämlich einem medienrechtlichen Regime unterstellt wird. Da haben wir Schwierigkeiten, weil klassischerweise das Medienprivileg eben sozusagen professionelle Medien privilegiert hat und mittlerweile diese Grenzen im Mediensektor verschwimmen und wir deshalb eben mit Blogs und so weiter sozusagen Medienschaffende haben, die nicht mehr redaktionell organisiert arbeiten. Und da müssen wir eine sinnvolle Neujustierung finden, dass wir den Bereich, der für die öffentliche Meinungsbildung erforderlich, also den gesamten Bereich der Meinungsfreiheit, sozusagen hinreichend freistellen von solchen Restriktionen. Aber der Kernbereich des Datenschutzes sind ja ganz andere Bereiche.
Das die ist Geschäfte
eher der, Bereich der Wirtschaft, der Verwaltung und so weiter. Und in diesem Bereich sehe ich nicht, dass da sozusagen Kreativität in großem Maße gehindert wird, sondern da kann man Geschäftsprozesse relativ problemlos darauf einstellen. Da gibt es in Einzelfällen dann Härten, aber normalerweise kann man das in den Griff bekommen, wenn man zum Beispiel abgestuft reguliert, also dann schaut, dass eben, so wie das auch die Grundverordnung macht, bei besonders sensiblen Daten man eben nochmal erhöht Anforderungen hat, bei besonders schwierigen Verwendungskontexten man nochmal erhöhte Anforderungen hat, man für ganz, ganz kleine Unternehmen weniger hohe Anforderungen aufstellt an die organisatorischen Vorgaben und Ähnliches. Also da gibt es viele Möglichkeiten, dass man gewissermaßen da jeweils sachgerechte Differenzierungen einführt und die Tatsache, dass sozusagen der Datenschutz das Netz irgendwie mit Mehltau überzieht, das halte ich dann doch eher für eine interessengeleitete Position.
An dieser Stelle nochmal meinen Blick ins Publikum. Gibt es Fragen? Oder Meinungen dazu, Kommentare. Seid ihr der Meinung? Hier vorne vielleicht. Einmal das Mikrofon zu dem Herrn in Orange.
Lutz Brechelt, was mich wundert bisher in der Diskussion ist, dass wir überhaupt nicht angeschnitten haben die extreme Asymmetrie, die es zum Teil gibt zwischen den Parteien, die interessiert sind, Daten zu nutzen und denjenigen, von denen sie stammen. Also ich rede jetzt genau über die großen Firmen, also Google und Facebook sind die Paradebeispiele, die in der Tat einen riesigen Aufwand treiben könnten, ohne dass das irgendwie unverhältnismäßig wäre für alles Mögliche, weil wir eben von mal 1 Milliarde Benutzer reden. Während der einzelne Benutzer genau das Problem hat, wenn da Juristen 400 Stunden an solchen Nutzungsbedingungen gefeilt haben, dann kann man das nicht mehr mit einem verhältnismäßigen Aufwand durchlesen und bewusst drüber entscheiden. Und ich habe den Eindruck, dass das eben einen großen Kontrast hat, zum Beispiel gegenüber dieser Situation, die Sie geschildert hatten mit den Absolventen, wo eigentlich ziemlich auf Augenhöhe jemand ein kleines Fest machen möchte und keinen großen Aufwand treiben kann. Und unser Datenschutz ist im Augenblick an der Stelle völlig agnostisch. Dem ist es egal, ja, ob das eine sehr große Organisation mit vielen Möglichkeiten ist oder irgendeine winzige Organisation.
Die Frage ist, ob man da eine Unterscheidung machen kann, ne?
Verkraften kann.
Daten sind Daten. Michael, was meinst du?
Also ich glaube, dass dieses Verhältnis kann man relativ schnell verwechseln. Ich meine, wenn das Prüfungsamt oder das Dekanat irgendwie leicht an Daten von Absolventen rankommen kann. Im Zweifel kann dieses Amt, das ja auch eine staatliche Institution ist, kann dem Absolventen sehr, sehr viel mehr schaden, als es zum Beispiel Google oder Facebook könnte, weil es zum Beispiel den Titel aberkennen kann oder sowas. Ja? Also die haben viel mehr Möglichkeiten, tatsächlich Macht auszuüben. Also das heißt, ich würde jetzt tatsächlich rein von Größe, ja, also um jetzt Machtverhältnisse gegenüberzustellen, würde ich jetzt nur, wenn man es rein von Größe der Institution her betrachtet, ich glaube, dass da macht man einen Fehler, wenn man das so rechnet.
Andere Meinung aus der Runde dazu? Ingolf?
Es gibt offenbar die Möglichkeit, mit einem Programm aus dem großen Datenteich herauszufischen, ein komplettes Profil von Ingolf. Und diese Informatiker, die dieses Programm gemacht haben, die können das verkaufen oder auch verschenken an Einzelkämpfer. So ein Einzelkämpfer ist dann vielleicht ein ganz kleines Unternehmen und verkauft das dann weiter und sagt, wer also über seine Freunde, über irgendeinen Lehrer oder über, ich weiß nicht wen, mal genau wissen will, was das eigentlich für einer ist und mit welcher Geschichte, der kann das billig haben. Also bei solchen Leuten würde man auch vielleicht dieselben Ängste entwickeln wie gegenüber Google oder Facebook, wobei diese Dinge natürlich aufgrund der gesammelten Daten in ganz anderem Umfang machen könnten und auch also aus Profile verkaufen können an Werbefirmen, wie weit das tatsächlich auch schon läuft, bin ich nicht wirklich informiert. Aber natürlich ist dann eine Frage der Dimension. Aber ich würde nicht ganz ausschließen, dass auch kleine Firmen und private Dinge machen können, die anderen Privaten ziemlich auf den Geist gehen.
Entschuldigung, muss ich mal auf persönliche, nicht wegen dir, sondern wegen Grippe. So, eine weitere Frage aus dem Publikum. Bitte schön.
Mein Name ist Gittes. Können Sie mich hören?
Ja, sehr gut. Ja.
Mein Name ist Antje-Karin Pieper. Ich bin Medienrechtlerin, um das vorweg zu sagen. Meine Frage erst an Renate. Ihre Position ist mir sehr sympathisch.
Rena,
Entschuldigung. Sehen Sie schon? Sie sagen, dass das Eigentumsrecht hier nicht greift. Doch die Firmen, die Wertschöpfungskette in Gang setzen, nehmen ja die Daten als Rohstoff, den sie verarbeiten. Und es gibt sonst nirgendwo ein Produkt, wo der Rohstoff keinen Preis hat. Das wollte ich Ihnen nur als Ergänzung sagen, aber natürlich Artikel 1 schützt. Das Zweite an die Runde, aber insbesondere an unseren Blogger. Und das kann ich an meinem eigenen...
Michael Seemann?
Ja, Herr Seemann, ja. Entschuldigung, ja. An meiner eigenen Vita bei Google belegen. Also, erstens ist ein falsches Foto dort von einer jungen, netten Frau mit meinem Namen. In meinem Medium, dem Fernsehen, wäre das mit 5.000 € zu bezahlen als Strafe, denn das ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Zweitens stehen völlig falsche Daten über mich drin, falsche Anschrift, uralte Sachen, die 15 Jahre vorbei sind, die nicht mehr Gültigkeit haben, die mich beruflich schädigen. Ich habe alles versucht, Herr Pernice, ich habe alles versucht. Bin bei Google gewesen, ich habe denen das gezeigt, auch das falsche Foto. Sie machen nicht, sie ändern es nicht. Ich habe bei diesen Firmen angerufen und habe gesagt, bitte löscht das. Sie tun es nicht, obwohl es falsch ist. Jetzt meine Frage. Das Netz enthält so unendlich viel falsche Informationen, die ungeprüft sind. Anders als bei den Medien, wo Namensartikel eben geprüft werden, wo die Fakten geprüft werden, ist bei Google und bei Wikipedia so viel Falsches drin, dass man es nicht als Enzyklopädie der Zukunft nutzen kann, ist meine Position. Und darauf würde ich gerne Ihre Antwort hören.
Ihre konkrete Frage dazu vielleicht noch.
Ja, welche die Antwort, was machen Sie, weil ja die Informationshintergründe zum großen Teil unrecherchiert und sehr häufig falsch sind, wie ich an meiner Vita belegt habe.
Mhm. Ja, Michael, möchtest du darauf reagieren?
Zweierlei, und zwar dass das Netz voller falscher Informationen ist, glaube ich, dem Datenschutz eher zuträglich, um das erstmal so zu sagen. Also wenn es überhaupt eine datenschutzrelevante Frage gibt, mit der wir diese Frage beantworten können, dann muss man sagen, die vielen falschen Informationen sind dem Datenschutz erstmal zuträglich.
Du meinst, sie schützen eine Person vielleicht?
Genau, natürlich, weil tatsächlich die Daten dann einfach, die man dort findet, erst einmal ungesichert sind und keine wirklichen echten Rückschlüsse allgemein verständlich zulassen. Also ich würde sagen, dass das schützt erstmal meine Privatsphäre, wenn viele falsche Daten unterwegs sind. Das Zweite ist, ansonsten ist es eigentlich gar keine Datenschutzfrage. Also ich verstehe jetzt nicht, wo der Datenschutz
ist. Es regt sich aber schon ein bisschen Widerstand gegen deine Aussage gerade, dass gerade unspezifische und falsche Daten eine Person schützen. Rena zum Beispiel.
Ja, weil das auch eine völlig falsche Darstellung ist oder Wahrnehmung von Schutz der Persönlichkeitsrechte. Es geht ja nicht darum, Daten zu schützen, sondern es geht ja darum, meine informationelle Selbstbestimmung zu schützen. Und das bedeutet, dass ich selber halt entscheiden kann, was ich anderen mitteile. Und wenn Google beharrlich sozusagen falsche Treffer anbietet, dann ist das schon ärgerlich, weil es mir die Kontrolle darüber entzieht, weil die meisten Leute eben nur die ersten 10 Treffer von Google sich angucken und auch kaum auf die Idee kommen, auch nur mal eine andere Suchmaschine auszuprobieren. Und deswegen finde ich das schon relevant. Und Datenschutz heißt nicht, mich einzubunkern. Das heißt nicht, das Recht in Ruhe gelassen zu werden, wie es in den USA definiert wird. Natürlich müssen wir uns mit dem Rest der Gesellschaft auseinandersetzen. Es geht nicht darum, die eigenen Interessen rücksichtslos durchzusetzen. Das ist nicht der Sinn von Datenschutz. Es geht nicht darum, sich zu verbergen und nicht von einer Kamera bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt zu werden. Das Ingolf. Ist nicht das Thema.
Ja, erst Ingolf, dann Martin.
Ich finde das interessant, weil jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Und ich habe vor mir die Situation des Bewerbers in einem Bewerbungsgespräch beim Unternehmen. Oder ich gehe zur Bank und die Schufa steht dahinter. Wenn die Schufa richtige Informationen über mich hat, dann habe ich eigentlich keine wirkliche Angst.
Es sei denn,
ich hätte Probleme. Ja? Wenn sie falsche Informationen über mich hat und mir deswegen keinen Kredit gibt und ich weiß gar nicht, was für Informationen die über mich haben, da habe ich noch ein größeres Problem. Insofern kann ich das sehr gut verstehen. Mhm. Aber die Bank oder der Arbeitgeber, der sich auf das Internet verlässt und glaubt, dass die Informationen, die da zu finden sind, richtig sind, der hat sich aber auch geschnitten. Der ist auch auf dem Holzweg. Und ich meine, insofern verstehe ich Michael ganz gut. Wenn ich weiß, dass ich mich nicht drauf verlassen kann, dann stört mich auch das falsche Bild von Frau Pieper nicht. Wenn die dann ankommt, ich hatte eigentlich gedacht, das ist eine junge Frau. Und jetzt ist es eine junge Frau, die
in den besten Jahren
anders aussieht, als ich gedacht habe, dann läuft das Bewerbungsgespräch vielleicht nicht.
Vielleicht hätten wir gar nicht Martin, du wolltest noch was einwerfen.
Diese Vorstellung, was da alles falsch ist im Netz ist, die trifft überhaupt nicht die Alltagspraxis. Das ist doch ein Reflexionsniveau, das im alltäglichen Umgang mit dem Internet nicht vorherrscht. Man kann doch nicht sagen, dass wenn sozusagen Informationen mal eben schnell aus dem Internet gezogen werden, gewissermaßen alle diese Schleifen mitlaufen und die Leute deshalb immer Recherche, sozusagen umfassende Recherchen hinten dranhängen, um zu verifizieren, was sie im ersten Zugriff gefunden haben. Sondern die Geschwindigkeit des Mediums ist doch gerade diejenige, dass man häufig eben sozusagen ganz schnell Sachen zusammensucht und dann auch in genau dieser Form verwertet. Und zwar völlig egal, ob der Kram richtig oder falsch ist. Und natürlich, wenn man dann darüber reflektiert, kann man darüber nachdenken, dass man sich wohl nicht hätte darauf verlassen dürfen, wie auch immer. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass in der Alltagspraxis einfach vielfältigste Kommunikationszusammenhänge durch diesen ersten oberflächlichen Zugriff geprägt sind. Und da macht es keinen Sinn, sich darauf zu berufen, dass man das eben nicht sich nicht darauf verlassen können dürfte, weil die Leute sich nun mal darauf verlassen. Und dadurch entstehen eben diese Freiheitsverluste, über die wir anfangs gesprochen haben. Ganz abgesehen davon, dass ich es zweifelhaft finde, wenn eine Gesellschaft sozusagen sagt, eine unserer zentralen Informationsgrundlagen soll ruhig möglichst viel falsche Informationen beinhalten, weil dann sozusagen sind wir auch gegen Fehler der Informationszuschreibung immunisiert. Mhm. Also es findet doch keine sinnvolle gesellschaftliche Meinungsbildung statt auf der Grundlage von falschen Daten. Insoweit sozusagen aus beiden Gründen finde ich es sozusagen keine sinnvolle Position zu vertreten. Du wolltest ja, dass wir so ein bisschen, ne, auch Schärfe reinbringen.
Bitte,
ich bin
gerade
dabei, hier Michael direkt neben mir anzuschließen. Ne? Finde ich keine sinnvolle Position sozusagen, das hohe Lied der falschen Daten im Internet anzustimmen.
Mhm. Ganz kurz, würdest du dann auch tatsächlich ihr das Recht zusprechen, dass sie Google diktieren darf, was unter dem Namen XY für Bilder gezeigt werden dürfen?
Und nein, das ist jetzt komplizierter. Alle Bilder, die nicht von ihr sind und unter ihrem Namen laufen, muss sie natürlich beseitigen können. Was sich jetzt an Google richtet oder was sich an die Homepages richtet, auf denen die Seiten sozusagen eigentlich gehostet sind, das ist nochmal eine differenziertere Frage über die Frage, wie wir die Verantwortung verteilen in dem Internet, das gewissermaßen mehrere arbeitsteilige Ketten kennt. Aber im Prinzip natürlich muss sie das bereinigen können.
Und ich meine, das ist ja sehr häufig, dass Leute gleiche Namen haben. Also beispielsweise, vielleicht gibt es ja tatsächlich eine junge Dame, die ihren Namen hat und ja, unter dem... Ja, keine Ahnung. Ja, also kann schon sein.
Also wir unterstellen das jetzt schlichtweg als gegeben.
Gut, also das heißt mit anderen Worten, sie soll dann tatsächlich Google sagen können, hey, pass mal auf, da unter der Namenssuche taucht ein Bild auf, das bin ich nicht, ich möchte gerne, dass dieses Suchergebnis bereinigt
wird. Nein, primär ist ja bei der Bildersuche, dass man dann die Homepage sieht, auf der das ist und gegenüber der muss, hat man natürlich einen Löschungsanspruch. Das sorgt dann dafür, dass auch bei den Intermediären, wie etwa den Suchmaschinenanbietern, das eben nicht mehr auftaucht.
Ja, aber anscheinend ist das ja tatsächlich so, also um das jetzt mal zu rekonstruieren, tatsächlich ist das so, dass das Originalangebot, das dieses Bild ins Internet gestellt hat, gar nicht ihren Namen verwendet hat. Aber Google trotzdem denkt, dass es irgendwie trotzdem relevant ist für diese Suche. Ja? Google, wenn man einen Namen bei Google eingibt, dann heißt es nicht, hallo, ich habe alle Informationen über diese Person und das ist diese Person und ich weiß es ganz genau. Google sagt einfach nur, ich habe Informationen, die zu diesem Suchterm related sind und zeige sie an.
Ich würde an dieser Stelle quasi zum Schluss noch mal ganz kurz auf eine mögliche Alternative kommen. Also sagen wir mal, diese EU-Grundverordnung, die da jetzt gerade beraten wird, die geplant ist, die wird beraten, die wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Form abgestimmt und durchkommen und dann wird sie irgendwann gesetzt, vielleicht 2014. Könnten wir uns überhaupt heute noch leisten, dass wir als Alternative sowas sagen, wie Michael am Anfang angestoßen hat, der mündige Bürger ist eigenverantwortlich tätig, er muss sich einfach selber informieren, er weiß selber, wenn er eine Cremeprobe anfordert.
Nein,
du hast gesagt, dass man das nicht kontrollieren kann. Also, dass man das vielleicht auch staatlich nicht kontrollieren kann und sollte. So habe ich dich verstanden, Michael.
Ja, klar.
Dass man sagen sollte, man ist auch eigenverantwortlich für das, was man rausgibt. Das ging ja auch gerade in die Richtung Kirchenzeitung oder die Zeit oder eine Cremeprobe meinetwegen, dass man immer weiß, Leute, damit machen andere Leute was. Kann man davon ausgehen, dass Leute das wissen? Ist das Basis genug oder sollte man tatsächlich sonst staatlich lieber kontrollieren? Also ist das staatliche Kontrolle eigentlich von gestern?
Also ich glaube, das kann man weder staatlich, das kann man noch weder individuell, noch egal wie sehr man sich da reinfuchst und reinliest, kann man das einfach nicht kontrollieren. Ich glaube, man sollte sich eher damit abfinden, dass man es nicht kontrollieren kann und dass man damit souverän umgeht, dass halt einfach Leute Dinge über mich wissen. Und ich glaube, es ist in einer freien und offenen Gesellschaft auch nicht das große Problem. Was ich mir wünsche, wenn ich über Alternativen reden soll, was ich mir wünsche, ist ein bisschen, wie das Internet noch vor ein paar Jahren war. Und zwar irgendwie ein offenes, freies Web. Und zwar dort, wo einfach jede Information, die man ins Internet gestellt hat, einfach frei war. Wir haben jetzt halt diese Datenmonopolisten, wir haben halt Facebook, Google und so weiter und so fort, die halt auch genau, weil wir unsere Privacy-Einstellung haben wollen, Daten monopolisiert haben und sie in Silos sperren. Und ich glaube, diese ganze Idee mit Privacy by Default, wie es auch übrigens in der EU-Richtlinie drinsteht, wird dazu führen, dass wir noch mehr eingesperrte Datensilos haben, dass wir noch mehr Datenmonopole haben. Und ich glaube, das wird genau dem freien Web, so wie ich es lieben und kennengelernt habe, einfach schaden.
Mhm. Rena, gibt es eine Alternative? Oder möchtest du da auf Michael
reden? Ich möchte direkt auf Michael antworten, weil ich finde es absurd, das für sich behalten der Daten, was Facebook dort praktiziert, den Privacy-Wünschen der User jetzt zuzuordnen, dass die daran schuld wären. Nein, es geht einfach gerade darum, dass dort öffentlicher Raum privatisiert wird von einer kommerziellen Firma und die nichts zu verschenken hat, sondern die Nutzerinnen und Nutzer nicht als Kunden behandelt, sondern halt wie eine Agrar-Großfirma, die halt Salatköpfe anpflanzt und gerade mal so viel dafür sorgt, dass es der gut genug ist, dass sie ihn auf dem Markt verticken können. Und mehr interessiert das die Leute nicht. Und natürlich passiert dort eine Privatisierung von öffentlichem Raum. Und natürlich geht es auch nicht nur um die Privacy-Einstellungen, die die Nutzerinnen und Nutzer dort vornehmen, um ihre Chefs, Arbeitskollegen oder Familie von bestimmten Informationen auszuschließen. Was man sich klar machen muss, ist, dass an dieser Stelle Facebook selbst auf alle diese Daten Zugriff hat. Und das ist bei allen Anleitungen, wie benutze ich Facebook kompetent, einfach ausgeklammert. Dass Facebook die große Spinne im Netz ist und die Sachen auswertet nach ihrem Gusto und da Leute ranlässt, die ihnen in den Kram passen. Das sind auch keine Daten, die jetzt der Wissenschaft allgemein zur Verfügung stehen würden, sondern damit werden die Sachen gemacht, die auch Facebook politisch passen. Das sind Sachen, die sie für die Werbewirtschaft brauchen und genau dafür werden die ausgewertet. Und wo wir uns für einsetzen, ist, dass dieses Machtverhältnis im großen Stil, wo Leute ruhig gestellt werden, dadurch, dass sie was Nettes, Bequemes machen können, dass das deutlich sichtbar gemacht wird.
Mhm. Ingolf.
Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir die Hysterie und die Angst vor dem ungewissen Großen so stark hervorheben, dass wir mit neuer Datenschutzverordnung oder ohne in gleicher Ungewissheit und Unwohlsein leben. Und ich würde ein klein wenig im Sinne von dem, was Michael sagte, doch versuchen zu plädieren dafür, wir leben in einer Gesellschaft, wo auch so eine Verordnung nicht alles regeln kann. Ich glaube nicht an die Hängematte, wo ich mit meinem Laptop sitze und liege und im Internet rumsurfe und alles ist gut. Effektiv gut. Mhm. Ich glaube eher daran, dass der Normalfall derjenige ist, dass ich mir nicht große Sorgen machen muss. Und wenn eine Verordnung das unterstützen kann, dass ich mir im Normalfall nicht viele Sorgen machen muss über Missbrauch meiner persönlichen Daten, dann ist schon einiges gewonnen. Aber um Himmels Willen, das Versprechen einer Sicherheit, niemand hat Daten von mir, die er irgendwohin verkaufen kann, die er irgendwelchen Geheimdiensten gibt oder ich weiß nicht was, die missbraucht werden. Die Sicherheit zu predigen, das wäre eine Riesentäuschung und Illusion. Und wir sollten uns davon freimachen. Und mit dem allgemeinen Lebensrisiko, was wir auch sonst haben, wenn ich Auto fahre, kann ich auch einen Unfall haben und so. Das nehme ich in Kauf. Wenn ich im Internet surfe, werde ich Unfälle haben, und kann die haben. Im Regelfall habe ich sie nicht. Und weil ich davon ausgehe, surfe ich im Internet. Und ich kann umso besser davon ausgehen, wie ich im Verkehr fahre mit meinem Auto, je besser die Verkehrsregeln sind und auch eingehalten werden. Also der Datenschutz als Verkehrsregeln, aber ohne das Versprechen, wir sind in einer Hängematte und können uns ausruhen und keine Angst haben. Das gibt's nicht, das Risiko.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, zumindest an dieser Stelle, auch wenn wir dazu bestimmt noch einiges und Diskussionswürdiges sagen könnten. War schön, dass Sie alle dabei waren heute hier im digitalen Salon von D-Radio Wissen und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, um darüber zu sprechen, eben wie die EU unsere persönlichen Daten in Zukunft im Netz besser schützen will und was wir davon so halten. Schön, dass ihr alle da wart. Rena Tangens war dabei, Michael Seemann, Martin Eifert und natürlich auch Ingolf Pernies. Vielen Dank auch an das Publikum hier bei uns im HIEG und schönen Abend noch.